2015 waren wir mit einer Gruppe aus unserer Gemeinde in Israel und waren da auch auf den Golanhöhen, konnten nach drüben schauen, nach Syrien, tief rein nach Syrien, relativ friedlich. Ein UNO-Stützpunkt oben auf einem Berg, kleine Schützengräben links und rechts und dann mit einem Fernglas bewaffnet, konnten die UNO-Blauhelme ein wenig sehen, was rundherum geschah und wir mittendrin. Bevor wir aber zu diesem Stützpunkt kamen, das war eine kleine Gastwirtschaft dort, man kann mal was essen, haben Künstler Schrott zu Dinosauriern verarbeitet. Das war eine ganz hochinteressante Sache. Manche Dinger sahen etwas merkwürdig aus, war auch alles mit Rostschutzfarbe angestrichen, also nicht sehr bunt, sondern alles so rot-grau und braun. Aber die Ideen, das eine und das andere Teil so und nicht anders zusammenzuschrauben, also Zahnräder hin und her und dann daraus einen Dinosaurier zu machen, der das Maul weit aufmacht, das war schon interessant anzusehen. Manches war nicht so doll, manches war hochinteressant. Aus den Sachen, die da rumliegen im Norden, und nicht nur im Norden Israels, sondern überhaupt, aber eben auch im Norden, also abgeschossene Panzer, alte Armeefahrzeuge, alte Raketenteile, die immer wieder dazu kommen von oben und von was weiß ich woher, daraus was zu machen. Es liegt ja genug von dem Zeug rum. Schrottkünstler. Jemand, der sich so eine Nische erarbeitet hat und daraus was, es war alles zu verkaufen, das heißt, da waren, glaube ich, an einigen Stellen waren auch Preise dran, man konnte sehen, für was man sich das dann in den Vorgarten stellen kann oder eben auch nicht, wenn man nicht möchte. Es ist schon eine ganz besondere Sache, Recyclingkunst. Die ganze Geschichte lebt ja von den Ideen der Künstler, von den Fähigkeiten, das, was sie da mit ihrem Schweißgerät und was auch immer an Material finden, was sie da zusammenbauen. Es lebt nicht von der Qualität des Materials. Das merkt man sehr schnell. Es ist einfach Schrott. Man sieht auch, manche Sachen waren ja auch zerschossen und waren angegriffen, mächtig und so weiter und so weiter. Es liegt nicht am Material, sondern an der Kunstfertigkeit des Künstlers, desjenigen, der da eine Idee hat und daraus was macht. Dieses Beispiel ist mir eingefallen, als ich den Predigtext gelesen habe, ab Vers 26 bis 31. Eigentlich habe ich ein paar Verse vorher genommen aus dem ersten Korintherbrief. Darin macht Paulus das deutlich, dass Gott sich genauso wie dieser Künstler dazu entschlossen hat, aus Schrott sein Reich zu machen. Und Paulus besitzt auch die Freiheit und die Frechheit, das der Gemeinde zu sagen und sagt, schaut euch doch mal an, da ist doch Schrott. Das muss man erst einmal in so einem ersten Korintherbrief hinkriegen oder von der Kanzel predigen. Schaut euch doch mal an, wer ihr seid, was ihr seid. Und von daher dachte ich mir, ja, man kann wirklich Kunstwerke davon herstellen. Man kann vielleicht sogar wirklich davon leben. In Westerland haben wir auch so einen Künstler gehabt, der hat aus Edelstahl solche Sachen gemacht. Das ist dann etwas feiner gehoben. Das braucht man nicht in rot-braun anzustreichen, weil das eben nicht rostet. Aber das war schon hochinteressant. Da war einer dieser kleinen Eichhörnchen, die dann durch Ice Age durchlaufen und immer diese Haselnuss versuchen zu knacken oder diese Eichennuss zu knacken. Mal ist er in irgendeinem Eisberg drin, mal ist er selber in einem Eisberg drin und diese Nuss draußen oder wie auch immer. Und das war schon toll gemacht, sowas zusammenzuschweißen aus Edelstahlschrauben und aus Schrottteilen, die hier oder da von der Autoindustrie übrig geblieben sind. Und jetzt lese ich euch diesen Schrottvers. 1. Korinther 1, 18 bis 31 in Auswahl. Denn das Wort vom Kreuz ist in den Augen derer, die verloren gehen, eine Torheit. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist es zur Kraft Gottes geworden. Denn weil Gott es in seiner Weisheit der Welt unmöglich machte, ihn durch die eigene Weisheit zu erkennen, hat er es so eingerichtet, durch die Torheit der Predigt vom Kreuz die Glaubenden zu erretten. Juden fordern Zeichen und Wunder, Griechen dagegen suchen nach Erkenntnis und Weisheit. Wir aber predigen Christus am Fluchholz gekreuzigt. In den Augen der Juden ist das eine Gotteslästerung und für die Griechen eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, wird der gekreuzigte Christus zur Kraft Gottes und zu Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, auch wenn es in den Augen der Menschen töricht erscheint, ist dennoch weiser als die Weisheit der Menschen. Und was in den Augen der Menschen wie Schwäche aussieht, übertrifft doch alle Stärke der Menschen. Seht einmal euch selbst an. Nicht viele Weise, Mächtige und Edle sind unter euch, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nichts ist, damit er das, was etwas sein will, zunichte mache. Damit sich vor Gott kein Mensch rühmen kann. Wer sich rühmen will, soll sich im Herrn rühmen. Die ganze Schrottkunst lebt von der Fertigkeit und Fähigkeit des Künstlers, nicht von der Qualität des Materials. Das steht hier in diesem Predigtext so ein bisschen anders, aber im Prinzip steht das hier so. Es liegt nicht an der Qualität des Materials. Gott beruft nicht das Beste, das Edelste, sondern er nimmt sich den Schrott und macht daraus sein Reich. Was für eine Idee, darauf muss man erst einmal kommen. Ein Handwerker, der einen Handwerksbetrieb hat und seinen Handwerksbetrieb am Laufen halten will, der kann nicht Schrott verwenden. Als Tischler kannst du nicht das schlechteste Holz nehmen, das geht nicht. Das blödeste Furnier, was schon aufgerissen ist, was nicht mehr richtig, das geht nicht, das kannst du nicht machen, daraus ein Stück Möbel zu machen. Alle, die sowas kaufen würden, würden sagen, ja, das nehme ich nicht, da musst du mir schon was Besseres geben. Wenn das Furnier vorne und hinten nicht stimmt, wenn irgendwo alte Teile verwendet sind und man schon Wurmlöcher drin hat oder was auch immer, würde man sagen, nein, das behalt selber, mach für mich ein neues. Das geht so nicht, das kaufe ich dir nicht ab. Jeder Handwerker würde es anders machen. Derjenige, der also sein Handwerksbetrieb am Laufen haben will, jeder Steinmetz würde sich einen Stein aussuchen, der besonders schön ist. Als mein Vater gestorben ist, hat der Steinmetz tatsächlich gefragt, was für einen Stein soll ich nehmen? Ist das für Sie okay? Können wir den nehmen? Das war so ein roter Granit, hatte ein paar schöne Maserungen drin. Können wir den für Sie als Familie nehmen? Und dann haben wir gesagt, ja oder nein oder was auch immer wir da alles so gesagt haben. Und es wurde dann ein Stein verwendet. Du wirst gefragt, ist der für dich in Ordnung? Ist der gut? Ist die Maserung passend? Ist die Farbe des Steins okay? Wenn da irgendein löchriger Stein genommen würde, irgendein merkwürdiges Ding, würdest du sagen, nee, für meinen Vater auf das Grab, das kommt nicht hin, geht gar nicht. Also was ist das für ein Gott, der auf diese Art und Weise arbeitet? Ein Tischler, der bevor er die Furnierpresse betätigt, sucht die schönsten Furniere raus. Es muss sich spiegeln. Wenn also ein Stamm aufgeschnitten wird, dann muss sich das, was da an Furnieren ist, muss sich spiegeln. Für eine Tür am Wohnzimmerschrank wird gesehen, dass beide zueinander passen. Und wenn da ein Astloch drin ist, wird das aussortiert und so lange gewartet, bis das Furnier ein komplettes, schönes Bild ergibt. Man sucht sich das Beste heraus. Struktur, Maserung des Holzes soll eine schöne Sache sein. Maserung, wenn die Maserung dann schön ist, wenn der Stein von seiner Maserung schön ist, kann der Handwerker daran nichts mehr ändern. Die ist so oder sie ist nicht so. Und dann sagt man, guck mal, was für ein schöner Stein das ist. Guck mal, was für ein schöner Baum das gewesen ist, der da als Furnier geschnitten wurde. Und genau das sagt Paulus am Ende des Predigtextes, das soll im Reich Gottes nicht geschehen. Da soll sich keiner seiner Maserung rühmen. Schau mal, was ich für eine tolle Maserung bin. Und dann guck dich mal an. Guck mal, was Gott aus mir hat machen können, weil ich so gut war. Er hat nur noch ein bisschen arbeiten müssen. Ich war schon so gut. Ein bisschen hat er machen müssen. Ja, aber eigentlich Guck mal, wer ich bin. Vom Evangelium würde nicht viel übrig bleiben, oder? Wenn wir so dann auch miteinander umgehen würden, Abendmahl, na ja gut, einmal im Jahr, okay, aber sonst brauche ich es nicht. Denn ich bin ja so gut, meine Maserung ist in Ordnung. Paulus sagt, er hat sich den Schrott, der da im Nordisrael rumliegt, den hat er sich genommen. Und daraus hat er sein Reich gebaut. Was für eine Idee. Gott entscheidet sich ganz anders. Er entscheidet sich dafür, das Schwache und das Brüchrige zu nehmen, das, was krumm gewachsen ist, was man eigentlich nicht verwenden kann, jedenfalls nicht für ein schönes Möbelstück. Und dich kann man sowieso nicht dafür verwenden. Schaut euch doch mal an, Gemeinde in Korinth. Was für ein wunderbares Kompliment, wenn jemand auf der Kanzel steht und der Gemeinde in Korinth sowas sagt. Schaut euch doch mal an, da ist doch nichts. Den würde man runterholen von der Kanzel und sagen, du musst dich anders vorbereiten auf deine Predigt. So geht das ja nicht. Aber das ist das Evangelium, das ist das Wort vom Kreuz. Das ist die Art und Weise, wie Gott sein Reich baut und warum er Jesus gesandt hat. Er hat den Schrott dieser Welt berufen und finde das auch noch toll. Als Gemeindeleitung würden wir Gemeinde ganz anders bauen. Da würden wir die Qualitätsmenschen am Ruhrgebiet versuchen zu kriegen. Den einen da, den anderen da. Möglichst niemand aus der Arbeiterschicht, kein Handwerker. Leute, die mit irgendeinem Müll zu tun haben, braucht man nicht. Wir brauchen nur Leute im feinen Zwirn. Denn wir wollen ja Gott repräsentieren in seiner Schönheit, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit. Du hast ja nicht meinen Anzug an. Wenn wir so Reich Gottes bauen müssten, wer wäre da noch dabei? Wer wäre da noch dabei, wenn Gott nicht diese Grundsatzentscheidung ganz anders getroffen hätte? Wer würde nicht irgendwann im Lauf seines Lebens sagen, oh Mann, jetzt ist aber genug Schrott in meinem Leben passiert, jetzt passe ich nicht mehr zu Gott. Zum Allmächtigen, guck dir meine Schwäche an. Ich schaffe ja nicht mal die Versuchung auszuhalten oder gegenzusteuern oder was auch immer. Ich patsch doch in jedes Fettnäpfchen rein, meine Zeit nochmal. Was kann Gott mit mir schon tun? Gott geht ein hohes Risiko ein. Er geht ein hohes Risiko ein. Was wird aus dir? Was soll er aus all den Löchern, aus all den Einschusslöchern bei dir machen? Ein Schiff mit all den Bullaugen, was soll er aus dir machen? Guck dich doch an. Schau doch mal deine Vergangenheit an, was da so alles gelaufen ist. Und dann, mir ist das mit meinem Werkstück so gegangen. Mein Chef, ich musste ein Gesellenstück machen, mein Chef hat gesagt, du machst meine Hauseingangstür, Mahagoni, hat sich ein Stückchen Mahagoni ausgesucht und ich habe daraus eine Hauseingangstür gemacht. Es war ein wunderschönes Holz. Mahagoni ist ja ein rotes Holz und hat, wenn es schönes Holz ist, eine sehr feurige Farbe. Das, was ich gemerkt habe, war beim Verarbeiten, die Holzmaserung war schräge nach oben. Das heißt, wenn ich von der einen Seite gehobelt habe, ist das eine aufgerissen und wenn ich von der anderen Seite gehobelt habe, ist das andere aufgerissen. Ich musste eine Holzkit verwenden. Ich habe natürlich versucht, den Hobel möglichst fein zu stellen, damit das läuft. Es war schwer. Man sucht sich das Beste aus und dann das. Und dann habe ich geschliffen und geschliffen, wie gesagt, und Holzkit und ich habe es nicht ganz hingekriegt. Es war nachher in Ordnung, ich konnte damit die Prüfung bestehen. Aber so ist das manchmal in unserem Leben. Wir suchen uns das Beste aus und dann haut es doch daneben. Man erkennt aber an so einem Stück, ob jemand in der Lage ist, mit dem, was da ist, umzugehen. Man erkennt den Meister an der Arbeit. Ich musste Holzkit verwenden, das ging nicht. Das ging einigermaßen. Aber den Meister in seiner Fähigkeit erkennt man nicht an der Qualität des Steins oder des Holzes, sondern an dem, wie er gearbeitet hat. Das Werkstück lobt den Meister. Wenn es fertig ist, wenn man sieht, guck mal, was hat er für Astlöcher überwunden, wie ist er damit umgegangen, wie hat er das versucht einzuarbeiten in sein Kunstwerk. Das ist mit der Gitarre ganz genauso. Du kannst eine super Gitarre jemandem in die Hand drücken, der nicht spielen kann. Da kann das Material super sein. Der kann alles vermurksen. Und du kannst ein uraltes Stück Gitarre jemandem in die Hand drücken, verzogen und was weiß ich was. Du hörst den Meister. Wenn er in der Lage ist, mit einer Gitarre zu spielen, du hörst seine Fingerfertigkeit und merkst, oh, da war die Gitarre nicht in Ordnung. Aber du hörst, dass der Meister damit in der Lage ist, richtig umzugehen. Dann lass doch Gott an dir arbeiten, Mann. Dann lass das doch zu, wenn Gott sich dafür entschieden hat, dass wir mit unserem Schrott zu ihm kommen können, dann lass das doch zu. Es ist seine Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Er hat sich für solche Situationen genau sein Werkzeug zurechtgelegt. Dann lass das doch zu, dass er mit deinem Schrott zu tun kriegt. Mit dem, was in deinem Leben kaputt gegangen ist. Wenn Gott sich schon grundsätzlich dafür entschieden hat, dann geh doch zu ihm. Dann hab doch an der Stelle keine Angst, dass du mit diesen Dingen nicht zu Gott kommen dürftest. Die schiefgegangen sind, Einschusslöcher in deinem Leben. Er ist doch der Heiland. Was brauchen wir einen Heiland, wenn nichts kaputt ist? Warum redet die Bibel so viel vom Heiland, wenn wir alle ganz heil wären? Wenn das unsere Verkündigung wäre, dann müssten wir alle gesund und heil und groß und schön und was weiß ich was sein. Sind wir nicht. Sind wir nicht. Wir haben unsere Einschusslöcher, dann geh doch mit den Dingern zu Gott und lass daraus ein Kunstwerk machen. Lass es zu, dass man den Meister daran erkennt, wie er mit dir umgeht, an welche Stelle er dich in sein Reich hineinstellt, mit dem, was an dir zerschossen ist und wie er doch damit sein Reich baut und bauen kann. Enthalte ihm doch den Schrott nicht vor, wenn er der Schrottkünstler ist. Gott hat nicht das Edle erwählt. Das ist nicht seine Entscheidung. Und selbst wenn man, so wie mein Meister, nicht das schönste Holz sich auswählt, manchmal ist es genauso, beim Bearbeiten reißt es alles auf und du kannst nicht und weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Manchmal ist das wunderschön, von außen sieht es ganz toll aus. In der Bearbeitung reißt es so rum oder reißt es so rum. Gott kann damit umgehen. Wenn Gott sagt, ich rufe das Durstige und das Hungrige, ich rufe die Mühseligen und Beladenen, ich möchte, dass diejenigen, die krank sind, vom Heiland angerührt werden und gesund werden in ihrer Seele, in ihrem Leben, dann ist das eine Entscheidung Gottes und er hat Vollmacht, es zu tun. Wenn Dinge heil werden, die in deinem Leben zerstört worden sind, wo du beleidigt worden bist, wo du tief in deinem Leben eine Wunde trägst, und jeder Mensch, der nur so einen ähnlichen Tonfall hat wie derjenige, der dir damals das und das gesagt hat. Wenn du merkst, dass da Dinge sind, auch wenn sie verdrängt worden sind, aber immer wieder kommen sie hoch, wenn du nur so einem Menschen im gleichen Tonfall wie deinem Vater begegnest. Oder wie deine Mutter. Oder wie der Lehrer, der dich vor der ganzen Klasse bloßgestellt hat. Oder was auch immer. Wenn du merkst, da sind Dinge in deinem Leben, die sind noch nicht angerührt, die sind noch nicht heil, dann geh doch zu dem, der sich Heiland nennen lässt. Und lass dich heilen, lass dich neu werden in seiner Gegenwart. Gott hat das erwählt und will aber auch, dass das Werkstück dann den Meister lobt. Man erkennt den Meister nicht an der Qualität des Materials, sondern an der Qualität seiner Arbeit. Wehe, wenn wir sagen, schau dir nur meine Maserung an. So viel hat Gott gar nicht tun müssen an mir, sondern ich war es selber, der schon gut war. Es ist dem Herrn ein Greuel. Gott widersteht den Hochmütigen. Es gibt so viele Bibelstellen, die dort, auch im Alten Testament, die deutlich machen, dass das Gottes Entscheidung nicht ist und dass er das greulich findet, wenn wir so von uns reden. Ich habe keinen Fehler oder wenn, dann nur ganz wenig. Für mich hätte Jesus gar nicht sterben müssen. Ich bin sowieso so gut. Guck dir mein Leben doch an. Ja, vielleicht bist du wie dieses Mahagoniholz. Von außen siehst du ganz toll aus, aber wenn mal so richtig jemand an dir arbeiten möchte, dann reißt es an allen Ecken und Enden auf und man weiß gar nicht, wie man diese aufgerissenen Dinger wieder zumachen soll. Ist das in deinem Leben so? Gott erwählt das Zerbrochene. Wir dürfen als Zerbrochene zu ihm kommen. Es ist die Entscheidung, das Schwache zu erwählen, weil der Mensch in Adam und Eva schwach geworden ist. Adam und Eva konnten der Versuchung nicht widerstehen und sind dann aus dem Paradies herausgeworfen worden. Du bist außerhalb des Paradieses geboren und ich auch. Du bist außerhalb des Paradieses geboren worden, weil Adam und Eva ganz am Anfang rausgeworfen wurden. Wir sind keine Paradiesvögel mehr. Manche sehen nur noch so aus. Und dann sorgen wir selber noch in unserem Leben dafür, dass wir noch Schuld aufhäufen. Die Bibel nennt das den doppelten Sündenbegriff. Wir leben aus der Sünde von Adam und Evas und sind getrennt von Gott, aber haben selber auch noch unsere eigene Sünde, die wir obendrauf packen. Auch wenn du ein guter Mensch sein solltest, bist du trotzdem außerhalb des Paradieses geboren. Auch wenn du ein ehrenwerter Mensch sein solltest, blaublütig oder was auch immer. Du lebst in der Trennung von Gott. Das macht die Bibel deutlich. Deswegen das Wort vom Kreuz. Weil Gott weiß, dass wir in unserem Leben Schrott haben und selber Schrott sind. Wir sind Sünder. Adam und Eva haben damit angefangen. Die Stärke, die wir uns aussuchen, wir würden gerne einen Gott haben, der anders entscheidet, der Gemeinde anders baut oder selber stark ist. Israel hat sich in der Wüstenwanderung auch einen starken Gott selber gebaut. Die haben einen Stier, einen Jungstier, ein goldenes Kalb gebaut, ein Symbol für Stärke mit den Hörnern, was auch nicht. Also es soll uns ein Gott vorangehen durch den Weg oder im Weg durch die Wüste. Brauchen wir sowas? Nicht so ein Gott, der unsichtbar ist, mal hier, mal da, kann man ja nicht sehen, nicht anfassen. Wir brauchen einen starken Gott, der uns vorausgeht. Wir wünschen uns gerne Stärke und möchten nicht auf unsere Schwäche angesprochen werden. Israel ist das doch genauso gegangen. Aber das Einzige, was Kain und Abel mit ihrer Stärke hingekriegt haben, waren, sich gegenseitig umzubringen. Der Starke hat den Schwachen weggemacht. Gott hat gesagt, nein, das will ich nicht, so nicht. Die Welt will zwar das Starke sehen und anbeten, deswegen sagt ja auch Paulus, für die Griechen ist das unter aller Kanone. Da betet der einen Mann am Kreuz an. Alexander der Große, das ist ein Erlöser, das ist ein Held, der hat die ganze vorderasiatische Welt erobert und hat ihnen die guten Taten der Griechen gebracht. Die Kultur, das Denken, die Wissenschaft, Philosophie, Mathe, alles das. Das ist ein Held, der hat was geleistet. Dieser Erlöser, wer hängt da am Kreuz? Nicht mal 5 Leute nehmen für ihn das Schwert in die Hand. Was ist das für einer? Dass da die Griechen ein großes Problem mit haben und sagen, das soll ein Erlöser sein, guck dir Alexander der Große an. Der hat was gekriegt und hingekriegt. Und die Juden fragen nach Zeichen und Wunder. Wenn jemand von Gott ist, dann muss er auch was bewegen. Dann muss er Brot aus der Erde wachsen lassen oder vom Himmel fallen oder Wasser aus dem Stein. Und der setzt sich mit Huren und Zöllnern an einen Tisch und isst mit denen noch. Der kann doch nicht von Gott sein. Es wird uns genauso gehen, wenn wir vom Wort des Kreuzes reden. Das ist unser Auftrag. Hast du das schon mal erlebt, wenn Menschen die volle Reaktion zeitigen, du redest von Jesus am Kreuz und die zeigen dir den Vogel? Sag mal, daran kann doch heute keiner mehr glauben. Erstens, Jesus hat gar nicht gelebt. Zweitens war er nicht am Kreuz. Und drittens ist er gar nicht auferstanden. Und viertens gibt es das Grab in Jerusalem von ihm gar nicht. Also, was ist Jesus? Ein bisschen Religiosität, Frömmigkeit, okay, aber Jesus, meine, kann doch heute keiner mehr dran glauben. Wenn man in so einer Situation im Erdboden verschwinden möchte, ja, so ein Blödsinn glaube ich wirklich. Oder kriegst du es hin, den Menschen das zu erklären, warum das geistlich gesehen so ist? Versuch mal, Menschen deutlich zu machen, dass sie Sünder sind. Das ist ja fast eine Beleidigung. Ich bin doch kein Sünder. Guck dir mal meinen Lohnzettel an. Ich bin doch wer? Es ist unser Auftrag, vom Kreuz zu reden. Das Wort des Kreuzes ist uns anvertraut. Nicht das Wort der Stärke. Und wir hätten so gerne Stärke, wie die Israeliten, das goldene Kalb. Wir sind genauso. Wir brauchen einen starken Gott, nicht so einen schwächlichen Esel, der am Kreuz sich hinrichten lässt. Das ist peinlich. Das ist peinlich. Wenn man sich sagen lassen muss von Jesus, wer dir einen auf die rechte Backe schlägt, dem halt auch die linke hin. Man würde gerne sagen, wenn mir jemand auf die rechte Backe schlägt, dann lebt seine linke Backe aber nur noch 5 Minuten. Das würden wir gerne verkünden. Wer mich antastet, so wie Kain, der Stärke. 7 bringe ich um, wer mich antastet. Das ist doch ein Gott, den man verkünden kann. Wer mich antastet, dem bringe ich 7 Söhne um. Gott hat sich für einen anderen Weg entschieden. Da muss man sich erstmal mit zurechtfinden. Und daran soll ich jetzt auch glauben? An einen Gott, der sich hinrichten lässt, dieser Esel am Kreuz? Die Welt will das Starke sehen und anbeten und wir verkündigen Christus den Gekreuzigten. Christus hat sich für die Niedrigkeit entschieden. Und wenn wir zu Weihnachten das verkünden, verkünden wir die Niedrigkeit des Gottes, der sich ganz niedrig macht. Und wenn wir das nicht verstanden haben, diesen Kern der christlichen Botschaft, verdrehen wir den Inhalt unseres Glaubens. Wir reden von einem Gott, der sich für den Schrott der Welt entschieden hat. Und ich gehöre dazu. Da muss man sich erstmal damit abfinden. Am deutschen Wesen wird die Welt genesen. Sind wir nicht als Arier die Creme de la Creme? Sind die anderen nicht die Untermenschen? Wo das hinführt, haben wir gesehen an unserem Volk. Wenn man einen Gott der Stärke hat und ihn anbetet, Kain und Abel, Stärke, man bringt sich um gegenseitig, ist uns auch passiert. Wenn man nicht den Kern dieser christlichen Botschaft verkündet, sondern irgendein anderes Wort, geht man mächtig dran vorbei. Oder man definiert andere Menschen als Ungläubige. Ob sie jetzt das Gleiche glauben wie ich, wenn sie nicht genauso intensiv glauben, sind sie ungläubig, man kann sie umbringen. Auch diesen Versuch haben wir ja zurzeit. Man definiert sich gegenseitig als Ungläubige und bringt sich um, weil man von der Stärke redet und fasziniert ist, von der eigenen Stärke, vom eigenen Maschinengewehr, vom eigenen Bombengürtel, weil es Eindruck macht. Gott hat sich für einen ganz anderen Weg entschieden und das müssen wir erst einmal in unser Innerstes aufnehmen. Abendmahl und Taufe redet vom Kreuz. Das Abendmahl ist nicht nur ein Abendmahl, also ein Abendbrot, was man abends irgendwann gegessen hat. War es ja, natürlich. Aber es redet davon, dass unser Herr seinen Leib für uns gegeben hat und sein Blut für uns vergossen hat. redet von der Schwäche, von dem Opfer unseres Herrn. Bei der Taufe ganz genauso. Wir legen den Täufling in das Wassergrab hinein, denn wir reden von dem Grab Jesu, dass er für uns gestorben ist. Der Täufling wird aus dem Wassergrab herausgenommen, weil Jesus auferstanden ist, aber nicht durch Heer oder Gewalt, nicht durch die Schwerter dieser Welt, sondern durch seinen Geist. Und der Geist ist wieder unsichtbar. Wort vom Kreuz, Abendmahl und Taufe. Schaffen wir uns genügend Möglichkeiten, das Wort vom Kreuz zu sagen, sagen zu wollen, sagen zu können? Als wir auf dem Weihnachtsmarkt gestanden haben und Bruder Sickinger auch mit dabei, also Wolfgang Sickinger, beide waren ja da, der Sohn und der Vater ist Pastor. Was machen Sie denn hier, Herr Sickinger? Sind Sie bei denen auch? Ach, so fromm sind Sie wirklich? Das muss man erst mal hinkriegen, in der Öffentlichkeit sich dazuzustellen. Ach, Sie auch? Ach, du glaubst das auch noch? Das glaubt man doch heute nicht mehr, aber du glaubst es noch, ja echt? Nicht, das geht einem erstmal runter wie merkwürdig. Wolfgang hat nachher stundenlang mit diesen Leuten gesprochen. In seiner ruhigen, gelassenen Art. Und es sind Leute an den Weihnachtsstand gekommen und haben dann auch gefragt, ach, hier darf man auch, kann man auch für sich beten lassen? Ja, das kann ich jetzt wirklich gebrauchen. Würden Sie für mich beten? Stehen wir zu unserem Glauben so, dass die Leute, Sie gehören auch dazu, dass die Leute dich wirklich identifizieren können, oder bist du so ein unheimlicher Christ, nicht? Also so heimlich wie nur was. Unter der Wasseroberfläche, unter dem Teppich, keiner kriegt's mit, deswegen lade ich auch niemanden, deswegen nehme ich auch niemanden mit in den Gottesdienst, damit die bloß nicht mitkriegen, was für eine komische Glaubenseinrichtung wir sind. Ach, Sie gehören auch dazu, Herr Sickinger? Das hätte ich aber nicht gedacht. Kommst du denn gar nicht mit deinem Leben klar, Helmut, dass du jetzt in die Kirche gehst? Ist irgendwas mit dir? Du bist doch sonst so ein intelligenter Mensch. Da musst du doch erst mal überlegen, hey, Moment, das hat doch damit nichts zu tun. Es ist einem peinlich, natürlich. Für Jesus auf der Straße zu stehen, ist vielleicht peinlich. Aber anders kriegen es die Leute doch nicht mit, dass wirklich noch Menschen an Jesus glauben, so wie es in der Bibel steht. Sonst kriegen sie es doch gar nicht mit, weil die Bibel ja gar nicht gilt. Sie wird umgeschrieben, mal weiblich, mal männlich, mal sächlich, was weiß ich was. Jeder so, wie es haben will, mal die gerechte, mal die ungerechte Bibel oder was auch immer man da hat. Nehmen wir diese Gelegenheiten, schaffen wir diese Gelegenheiten uns noch, dass wir vom Wort, vom Kreuz reden können, auf dem Weihnachtsmarkt zu finden oder wo auch immer. In deinem Sportverein wissen die Leute, dass du Christ bist. Christus erwählt sich die Schwachen. Ein Bruder aus der Gemeinde in Düsseldorf, in der Behörde, in einer der Behörden dort, man wusste, dass er Christ ist, und er ist dann zum Obmann gewählt worden, gebeten worden. Würdest du für die ganze Behörde zur Verfügung stehen, dass Menschen mit Sorgen zu dir kommen können? Als wir bei ihnen eingeladen waren, hat er so ein wenig berichtet von dem, wie dann Leute kommen. Wenn man sich geoutet hat, wenn die Leute wissen, wenn die Behörde weiß, das ist ein Christ, aber der hört zu dem kann man kommen. Er sagt, an manchen Tagen ist er zu seiner Arbeit nicht gekommen. Er war sozusagen eine Seelsorgeinstitution für die ganze Behörde geworden. Oberste Regierungsgeschichten. Ist doch schön, wenn jemand sich outet und wenn Menschen wissen, ich kann bei der Nacht zu ihm kommen, hoffentlich kriegt es keiner meiner Kollegen mit, aber ich kann zu ihm kommen, wenn meine Ehe auseinandergeht, der hat ein Wort für mich, der kann mir da weiterhelfen. Wenn du nie was davon gesagt hast, wüsste niemand, dass jemand zu dir kommen kann, dass du eine Lösung hast, dass du weißt von jemandem, der sich um den Schrott dieser Welt kümmert, der Schrottkünstler ist. Ich wünsche dir den Mut, einmal mit den Dingen deines Lebens selber zu Christus zu kommen und das zu erleben, dass er wirklich Heiland ist, derjenige, der deine Wunden heilt, deine Einschusslöcher. Und dann wünsche ich dir den Mut, öffentlich zu Jesus zu stehen, auch wenn sie dich verlachen. Auch wenn nicht nur Alexamenos da steht, sondern vielleicht dein eigener Name, Helmut oder was auch immer. Betet seinen Herrn an, wenn da dein Name stünde, weil die Kompanie, das ist ja offensichtlich eine Kadettenschule gewesen, weil die ganzen jungen Kadetten wissen, der ist Christ. Und dann wirst du erst verlacht und dann kommen in der Nacht oder bei irgendeiner Gelegenheit Menschen mit ihren Sorgen zu dir. Sag mal, du bist doch Christ, mit dir kann man doch reden. Was für ein wunderschönes Kompliment. Und wenn er am Tag morgen wieder dich verlacht, mit den anderen mitheult, okay, musst du ihm nicht ärmlich übel nehmen. Aber am Abend, nach Feierabend, wenn er dann wieder zu dir kommt und du mit ihm über seine Ehe reden kannst, was er falsch gemacht hat, da kommen Dinge zusammen, da kommen Dinge voran. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, aber da, wo Menschen die Kraft, die dahinter steckt, gemerkt und gespürt haben, fängt Gott an ihnen zu handeln an. Das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir das neu lernen, dass wir nicht nur mit unseren eigenen Dingen als Gemeinde uns beschäftigen, sondern dass wir das Wort vom Kreuz wieder auf die Märkte dieser Straße, dieser Stadt, dieses Stadtteils tragen. Dass die Menschen wissen, wir glauben das wirklich, dass Christus gestorben und auferstanden ist und Heiland dieser Welt ist. Lasst uns miteinander beten.